man weiß ja, dass das Sommerekzem eine Allergie auf eine ganz bestimmte Mückenart ist. Das sind quasi die Proteine in der Speicheldrüse von den Mücken, die reingelassen werden ins Pferd, während die Mücke Blut saugt. Und sie macht es, damit das Blut nicht gerinnt. Und diese Proteine, die dann da von der Mücke quasi im Pferd verbleiben, die sind eben bei den Allergikern diejenigen, auf die das Pferd dann reagiert. Also das Immunsystem hat immer, wenn es in Kontakt kommt mit Allergenen, die Entscheidung, toleriere ich das einfach und mache nichts oder mache ich hier einen Riesenterror. Und diejenigen Pferde, die Sommerekzem haben, die entscheiden sich eben dann für den Terror. Und das ist eigentlich nicht notwendig, weil die Proteine ja harmlos sind und eigentlich auch nichts tun. Aber das ist halt bei den Allergikern so, dass die dann fälschlicherweise Alarm schlagen.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge vom Kranken zum gesunden Pferd. Unser heutiges Thema juckt und brennt und schmerzt und ist sowas von krass unangenehm für unsere Pferde, aber auch für uns als Besitzer kann es eine Riesenherausforderung sein. Und ich kenne nicht nur einen Pferdebesitzer, der deshalb im Sommer nicht in Urlaub fährt, weil er oder sie zu viel Angst hat, dass es dem Pferd in der Zwischenzeit nicht gut geht, weil es wirklich sehr, sehr viel Fürsorge braucht. Ich spreche von dem Sommerekzem, also einer Allergie auf bestimmte Insekten, auf die Gnitzen. Das Sommerekzem zeigt sich typischerweise durch Scheuerstellen am Mähnenkamm entlang, am Schweif, teilweise auch durch offene oder empfindliche Stellen am Hals, an der Brust, die Bauchnaht entlang zwischen den Schenkeln. Es kann sich letztendlich aber auf ganz, ganz unterschiedliche Arten zeigen. Und üblicherweise schreitet das Sommerekzem so ein bisschen voran. Also das heißt, es gibt so ein Jahr, wo man sich so denkt, och Mensch, dieses Jahr scheuert er sich aber ab und zu mal irgendwie am Schweif. Komisch, mal ein bisschen pflegen, mal im Blick behalten. Im nächsten Jahr denkt man sich, irgendwie kommt jetzt die Mähne dazu. Und ab dem dritten Jahr ist es dann oft irgendwie klar, Mensch Mist, ich glaube, mein Pferd leidet unter Sommerekzem. Und das ist wirklich eine höchst unangenehme Sache, die auch den gesamten Organismus total belasten kann. Und deshalb wollte ich das Thema unbedingt als Podcast-Folge haben, weil es jetzt natürlich genau die Zeit ist, ne? Also genau jetzt geht's los und einige von euch, die vielleicht schon wissen, dass sie ein Sommerekzemerchen haben, die sagen jetzt schon, ja, puh, steck mittendrin, ging schon los, weil dieses Jahr ging's tatsächlich ziemlich früh los und auch schon ziemlich heftig. Es ist leider auch so, dass umweltbedingt immer mehr und unterschiedliche Gnitzenarten gefunden werden. Also die Belastung für unsere Pferde steigt. Und deshalb legen wir jetzt heute mal los mit vielen, vielen, vielen Informationen für euch als Pferdebesitzer zum Thema Sommerekzem, dass ihr ideal vorbereitet seid, was ihr tun könnt, wenn ihr den Verdacht habt oder auch, wenn ihr es schon relativ sicher wisst und was es auch für Aussichten gibt an Therapieverfahren, die in der Zukunft verfügbar sein werden. Bevor ich euch nachher mitnehme in die Welt der Immunologin Dr. Antonia Gabriel, die uns über Diagnosemöglichkeiten beim Sommerekzem und über die Impfung, die aktuell in der Entwicklung steht, erzählen wird, möchte ich euch zunächst mal ein bisschen über das Thema Fütterung von Pferden mit Sommerekzem informieren. Ihr wisst ja schon, dass ich, ich bin ja unser Futterfuzzi. Das heißt, ich habe eigentlich bei jeder Erkrankung, die ich so therapiere, gucke ich mir eigentlich immer auch das Futter an und überlege mir, was man da optimieren kann. Habe da natürlich auch schon viele Erfahrungswerte und es gibt halt einfach auch Dinge, die wissenschaftlich schon untersucht wurden. Und weil das ja so typische Tipps sind, die ihr direkt mitnehmen und umsetzen könnt, möchte ich die erstmal ganz an den Anfang unserer Sommerekzem-Folge stellen. Also, fangen wir mal damit an, dass es ganz wichtig ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo euer Pferd üblicherweise die ersten Symptome eines Sommerekzems ausprägen könnte, also jahreszeitlich gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist es ganz wichtig, dass der Bedarf an Nährstoffen gedeckt ist und auch die Speicher aufgefüllt sind. Also was jetzt schlecht wäre, ist, wenn ihr sozusagen aus dem Winter mit irgendeinem Nährstoffmangel rauskommt oder natürlich auch, wenn denn die Speicher aufgefüllt sind, aber weiterhin der Bedarf an irgendeiner Stelle nicht gedeckt ist. Also das macht auf jeden Fall Sinn, so die Winterzeit zu nutzen, um zu gucken, ist mein Pferd mit allem versorgt, um gegebenenfalls eine Rationsüberprüfung zu machen, vielleicht auch eine Rationsangleichung. Und dann einfach sozusagen mit aufgefüllten Speichern in das Frühjahr starten und weiterhin darauf achten, dass der Bedarf an allem gedeckt ist. Vor allem betrifft das eigentlich Zink und Kupfer, würde ich sagen. Da ist es besonders wichtig. Also da merkt man schon, dass ein Mangel an einem der beiden Nährstoffe oder auch an beiden sich dann wirklich negativ auswirken kann. Aber, jetzt kommt das ganz wichtige Aber, es ist auch ganz, ganz unnötig und vielleicht sogar auch schlecht, über den Bedarf zu füttern. Das heißt, was ich wirklich gar nicht empfehlen würde, ist auf gut Glück dann mal eine Zinkkur einzulegen oder so, damit auf jeden Fall die Speicher gefüllt sind oder eben irgendwie übers Frühjahr Zink oder Kupfer oder irgendwas zuzufüttern, damit der Bedarf auf jeden Fall gedeckt ist. Davon würde ich echt abraten, weil dazu gibt's jetzt wirklich schon mehrere Studien und das habe ich auch schon mal in unserer Darmfolge kurz erwähnt. Dass manche Nährstoffe in der Überdosierung, also wenn sie halt über den Bedarf hinaus gefüttert werden, empfindlich unser Mikrobiom im Darm stören können. Und das können wir während eines Sommerekzems gar nicht brauchen. Also da ist wirklich größte Vorsicht angesagt in Bezug auf unser Mikrobiom. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das Darmmilieu auf jeden Fall passt. Das heißt, wir sollten da halt wirklich nichts machen in der Fütterung, was irgendwie unserem Darmmilieu oder dem Mikrobiom schaden könnte. Und das heißt, auf gar keinen Fall werden jetzt in Zeit von Frühling und Sommer Nährstoffe zugefüttert, die wir nicht wirklich brauchen. Also davon kann ich nur wirklich abraten. Ideale Leckerlis im Übrigen, wenn wir jetzt schon über Dinge reden, so füttern, was wir nicht hundertprozentig brauchen, ne, da gehören ja Leckerlis auch oft rein. dann sind ideale Leckerlis zum Beispiel Beeren. Also allen voran würde ich mal sagen, die, also so Blaubeeren, also Heidelbeeren, aber auch andere Beeren können da geeignet sein, alles natürlich in Maßen, aber die können schon so eine wertvolle Ergänzung vom Speiseplan sein. Die haben schön Vitamin A, C, E, die enthalten ganz gute Mengen an Mangan, bringen uns aber nicht wahnsinnig viel Zucker in die Ration rein, vor allem sind sie eher eben niedrigglykämisch angesiedelt, also die sind da so ganz gut geeignet. Außerdem finde ich noch Gurke ganz gut geeignet, also Gurkenstückchen als Leckerlis. Gurke enthält Eisen, die B-Vitamine, Vitamin C auch, wichtiges Antioxidant und auch Vitamin K. macht uns aber auch nichts Auffälliges im Stoffwechsel. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir halt nichts füttern, was den Stoffwechsel jetzt irgendwie belastet. Und dann könnten wir noch Nüsschen zufüttern. Also einfach mal so ein paar Nüsse mit in den Leckerli-Beutel rein. Nüsse enthalten nämlich ganz gute Mengen des Coenzyms Q10. Und das ist auf jeden Fall für eine intakte Haut und eine gute Hautbarriere sehr sinnvoll. Und ja, das wären eigentlich so die Leckerlis, die ich empfehlen würde. Die finde ich eigentlich so am besten geeignet. Jetzt kommen wir in den Bereich, den ihr jetzt sehnlichst herbeisehnt, weil bisher habe ich natürlich mal wieder davon gesprochen, was ihr nicht füttern dürft und was ihr füttern dürft, wenn ihr unbedingt Leckerlis braucht. Nein, versteht mich nicht falsch, ich fütter auch total gern Leckerlis, gehören auch irgendwie dazu, machen auch Spaß. Aber jetzt kommen wir in den Bereich, was dürft ihr zufüttern. Also es gibt schon ein paar Sachen, die machen auch wirklich Sinn, dass man die zufüttert in der Phase von starkem Insektenkontakt. Und zwar würde ich da allen voran mal die Leinsamen setzen. Also Leinsamen enthalten einfach sehr, sehr hochwertige Fettsäuren. Und das ist wirklich eine der wenigen Dinge, die definitiv erwiesen ist, dass sie das Sommerekzem und die Haut auch generell die Schutzfunktion der Haut positiv beeinflusst. Also von daher dürfen Leinsamen sehr gerne in die Ration rein. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Algen, die geeignet sind. Da muss man ein bisschen gucken. Also es gibt Algen, also verschiedene Algen, die sind aus unterschiedlichen Gründen sehr geeignet, aber auf jeden Fall kann das Thema Algen ziemlich interessant sein. Beispielsweise Spirulina eignet sich gut in der Phase oder es gibt halt auch noch so ganz spezielle Algen, die wirklich einen ultra guten, ein ultra gutes Fettsäureprofil haben. Also Algen würde ich da mal im Hinterkopf behalten. Was auch ganz gut noch unterstützen kann, ist Kieselgur. Kieselgur ist zum einen reich an Silizium. Das heißt, gerade eine widerstandsfähige Haut profitiert, also eine Haut, die widerstandsfähig sein soll, so rum, profitiert von einer Kieselgur-Kur. Und Silizium ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass einfach auch im Zweifelsfall Läsionen wieder gut aufgebaut werden können. Also, dass wenn mal was passiert an irgendeiner Stelle, dass sich da aufgeschubbert wird oder so, dass da einfach wieder gute neue Hautzellen gebildet werden können. Kieselgur hat auch so eine ganz leichte toxinbindende Funktion, ähnlich auch wie eben manche Algen, die auch aus dem Grund geeignet sind. Deshalb, ja, das ist nicht schlecht. Also ich würde da jetzt keinen starken Toxinbinder geben. Also dafür muss es dann schon eine eindeutige Indikation geben. Aber so ein leichter Toxinbinder, also sorry, ja, vielleicht zur Erklärung, den starken Toxinbinder würde ich nicht geben, weil das einfach auch dann eine ganz schöne Belastung sein kann für das Stoffwechselsystem. Aber ein leichter Toxinbinder kann natürlich schon auch so ein bisschen helfen, ja, halt einfach Toxine, die über den Insektenkontakt reinkommen in den Organismus oder halt auch daraufhin ausgeschüttet werden, dann halt sozusagen nach draußen zu begleiten. Was auch noch eine ganz gute Ergänzung sein kann, ist Knoblauch. Knoblauch enthält sehr wertvolle Schwefelverbindungen. Und davon braucht eine Haut eigentlich so während Frühjahr und Sommer also relativ viel. Also jetzt nicht viel Knoblauch, sondern viel Schwefelverbindungen. Es gibt natürlich auch andere Verbindungen, die man füttern kann. Aber die Haut ist ja schon vielen Reizen ausgesetzt im Frühjahr und Sommer, ne? Auch zum Beispiel UV-Licht ist auch ein Reiz, verschiedene Untergründe, wenn die sich wälzen. Die Haut kann mal trocken werden, kann dadurch spröde werden, also alles Mögliche. Und dann natürlich die ganzen Insekten, das ist schon alles ein starker Reiz, weshalb da oft ein Mehrbedarf an Schwefelverbindungen besteht. Und den kann man eigentlich ganz gut über Knoblauch decken. Jetzt habt ihr schon gemerkt, die Futtermittel, die ich jetzt so aufgezählt habe, die ich ganz geeignet finde in der Zufütterung, das sind jetzt alles wirklich natürliche Futtermittel. Und das ist jetzt auch echt so ein bisschen meine Erfahrung. Also ich finde, Pferde mit Sommerekzem profitieren davon, wenn sie in der Phase des Allergenkontakts natürlich gefüttert werden. Also ich würde das nicht absolut sehen, weil es gibt schon in manchen individuellen Fällen die Situation, dass man sagt, da will man gerne irgendwas Synthetisches zufügen, weil es einfach sinnvoll ist. Aber wenn man jetzt nichts Besonderes braucht, dann kann das Darmmikrobiom eben davon profitieren, dass man sagt, man stellt halt einfach mal, weil wir haben ja schon gesagt, ne, wir wollen mit aufgefüllten Speichern eigentlich schon ins Frühjahr kommen und im Sommer bleiben und dann gucken, dass der Bedarf gedeckt ist. Und das heißt, dass wir diese Bedarfsdeckung und vielleicht noch die Zufütterung eben von diesen phytotherapeutisch wirksamen Substanzen, die können wir dann eben gut natürlich gestalten und da freut sich halt einfach dann das Darmmikrobiom zu dieser Zeit. Also da haben wir halt dann einfach viel weniger Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas schiefläuft mit dem Darmmikrobiom, als wenn wir jetzt auf Verdacht halt da irgendwelche großen Mengen an Spurenelementen, Mineralien, keine Ahnung was reinknallen. Da haben wir dann halt irgendwie letztendlich gar keinen Überblick mehr, ob das noch vertragen wird oder ob das einfach viel zu viel ist. Also von daher kann man schon mal in dieser Phase, also lieber vorher halt Bedarf, also Speicher auffüllen und dann über Frühjahr und Sommer so ein bisschen natürlich unterwegs bleiben. Habe ich schon so die Erfahrung gemacht, dass die Pferde davon profitieren können. Und jetzt freue ich mich schon mega auf das Gespräch mit der Antonia. Es wird jetzt so ein kleines bisschen wissenschaftlich. Also haltet euch gut fest und lauscht der Antonia. Das wird zu 100% total spannend, weil die Antonia kennt sich richtig, richtig gut aus mit Sommerekzem, was Diagnose und mögliche Anwendungsbereiche für die Impfung angeht. Unsere Folge zum Thema Sommerekzem freue ich mich ganz besonders, dass ich Dr. Antonia Gabriel gewinnen konnte und sie sich die Zeit nimmt, heute auf unsere Fragen zu antworten. Denn wenn es um Sommerekzem geht, dann muss Antonia befragt werden. Sie ist Immunologin und kennt sich wirklich unheimlich gut mit dem Thema Sommerekzem aus. Sie ist Gründerin und CEO der Firma Evax. Das ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Zürich. Und dort gibt es ein Forscherteam, welches therapeutische Impfstoffe entwickelt, die zur Behandlung chronischer Erkrankungen angewendet werden können, wie beispielsweise bei Allergien. Liebe Antonia, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ich würde total gerne mal anfangen, dir die erste Frage zu stellen, an dem Punkt, an dem ein Pferdebesitzer vielleicht den Verdacht hat, sein Pferd könnte ein Sommerekzema sein. Das heißt, wenn ich bestimmte Symptome bemerke bei meinem Pferd und ich denke, könnte sich hier ein Sommerekzem anbahnen, dann denken, glaube ich, viele Besitzer automatisch, kann ich das irgendwie sichern? Also gibt es irgendwie eine Diagnosemöglichkeit, dass ich jetzt einfach rausfinden kann, ist mein Pferd ein Sommerekzema? Kannst du uns da was dazu sagen?
Jawohl. Da gibt's relativ viele Möglichkeiten, aber man muss auch dazu sagen, dass bisherigen Methoden alle nicht eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität haben, was heißt, dass es viele falsch positive und falsch negative Resultate gibt. Das ganz Klassische, was man eigentlich immer gerne macht bei der Allergie, ist, dass man Blut nimmt und dann im Serum gewisse Antikörper misst, die auf gewisse Allergene reagieren. Und man weiß ja, dass das Sommerekzem eine Allergie auf eine ganz bestimmte Mückenart ist. Das sind quasi die Proteine in der Speicheldrüse von den Mücken, die reingelassen werden ins Pferd, während die Mücke Blut saugt. Und sie macht es, damit das Blut nicht gerinnt. Und diese Proteine, die dann da von der Mücke quasi im Pferd verbleiben, die sind eben bei den Allergikern diejenigen, auf die das Pferd dann reagiert. Also das Immunsystem hat immer, wenn es in Kontakt kommt mit Allergenen, die Entscheidung, toleriere ich das einfach und mache nichts oder mache ich hier einen Riesenterror? Und diejenigen Pferde, die Sommerekzem haben, die entscheiden sich eben dann für den Terror. Und das ist eigentlich nicht notwendig, weil die Proteine ja harmlos sind und eigentlich auch nichts tun. Aber das sind halt bei, ist halt bei den Allergikern so, dass die dann fälschlicherweise Alarm schlagen. Und diese Antikörper, die kann man messen. Und das ist eigentlich ein super Verfahren. Aber es gibt ein ganz großes Aber, dass nämlich diese Mücken, also die Culicoides, ist es, die Gnitze, es gibt 130 Gnitzenformen, die Blut saugen. Es gibt noch mehr, wo, wenn man auch die, die nicht Blut saugen, dazu zählt. Und die haben auch ein ganzes großes Repertoire an Proteinen. Und man weiß aus Forschung, dass jedes Pferd so, also die reagieren alle auf mehrere Proteine. Plus reagieren die auch alle auf unterschiedliche Sets an Proteinen. Und das macht das Ganze wahnsinnig kompliziert. Dazu kommt noch, dass wenn man diese Antikörper testen will, dann muss man, das ist das Allergen sehr entscheidend, das man dazu nimmt für den Test. Also nach dem Shit-in-Shit-out-Prinzip, wenn man jetzt ein ganzes Körperextrakt nimmt, was man meistens tut, dann hat man natürlich wahnsinnig viele andere Proteine in dieser Proteinsuppe, die aus dem Körperextrakt gewonnen worden ist, die eigentlich gar nichts mit der Allergie zu tun haben. Das tut dann einerseits das Signal runter, also abschwächen von dem, was eigentlich zählt. Und andererseits muss man auch noch sagen, dass diese Gnitze nicht so einfach ist zu kultivieren. Das heißt, man hat einen Laborstamm von dieser Gnitze gemacht. Und der Laborstamm hat aber auch wieder andere Proteine als diese Gnitzen, die in der Umwelt sind. Und dann muss man auch schauen, je nach Region, wo dann das Pferd steht, sind verschiedene Gnitzenformen endemisch vorkommen. Also im Norden, in Skandinavien, leben ein bisschen andere Gnitzen wie in Süddeutschland oder auch schon in Norddeutschland oder in der Schweiz. Und das ist dann natürlich relativ kompliziert, wenn man einen Laborstamm sowieso schon nimmt, der eigentlich nicht so viel mit der anderen Gnitze zu tun hat. Und dann aber auch noch diese ganze Proteinsuppe, wo dann auch eben teilweise unterschiedliche Qualität an den Proteinen drinnen ist. Dann nachher gab es Verbesserungsversuche, wo man dann versucht hat, diese Proteine rekombinant herzustellen. Teilweise kennen wir die nämlich, aber die sind wahnsinnig kompliziert in ihrer 3D-Struktur. Die haben ganz viele Disulfidbrücken und das ist unglaublich schwer, die korrekt zu falten. Und wir kennen die 3D-Struktur von denen nicht, weil wir haben, wenn wir das können, also wenn wir 3D-Strukturen von Proteinen kennen wollen, dann kann man das zwar am Computer simulieren, wie das möglicherweise aussieht, aber genau wissen tun wir es nur, wenn wir eine Kristallstruktur bestimmen. Und das hat niemand bei diesen Proteinen gemacht. Und deswegen haben wir so eine Problematik mit diesem eigentlich sehr simplen Test, der eigentlich super einfach funktionieren würde. Blut nehmen kann jeder Tierarzt irgendwo auf der Welt einschicken in ein Labor und das wäre eigentlich ein ganz toller Test, aber dadurch, dass das halt so limitiert ist mit auf dieses Allergen, was da getestet wird, ist es ein bisschen schwieriger Test und hat eigentlich nur eine 50%ige Sensitivität und Spezifität. Sprich, man kann eigentlich auch würfeln.
Okay, genau. Also der Test bildet halt letztendlich einfach nicht wirklich die Allergene ab, die dann in der Umgebung des Pferdes vorkommen, ne?
Genau, und es kann dann auch sein, dass es gibt ja dann auch oft Kreuzreaktivitäten und da ist es dann wahnsinnig schwierig, irgendwie was Schlaues nachher daraus zu sagen aus dem Test. Mhm. Und ist ein bisschen schwierig. Es gibt dann natürlich noch andere Tests. Dann der nächste Kandidat ist dann, was bei Menschen der Skin Prick Test ist, wo man auf dem Rücken oder auf dem Unterarm diese Löcher macht und die Allergene, also Allergene drauf tropft und dann so quasi mit so einem kleinen Nädelchen so reinbohrt in die Haut. Und dann hat man immer die Positivkontrolle, das ist dann Histamin, und eine Negativkontrolle, was Wasser. Und dann kann man sagen, wenn da so sich so Quaddeln bilden, dass man allergisch drauf ist. Ist sicher ein besserer Test, ist aber auch abhängig von der Qualität der Allergene, muss man sagen, die man verwendet. Aber der Test ist halt, nimmt halt das Ganzheitliche, was im Körper als Reaktion passieren kann, spiegelt der wieder, weil der Test, der nur die Antikörper misst, der misst halt nur den Teil von dem Immunsystem, der reagiert. Mhm. Aber man weiß auch, dass Sommerekzem ein bisschen gemischter Typ ist. Es ist nicht nur eine klassische Typ-1-Allergie, wo wirklich die Antikörper zuständig sind für die Reaktion, sondern es hat auch noch so eine Typ-4-Charakteristik, wo Immunzellen eine größere Rolle spielen. Und von dem her wäre der Test in der Haut einfach auch aussagekräftiger. Und den gibt's beim Pferd auch. Der heißt aber dort einfach Intradermal-Testing. Und dort ist einfach die Schwierigkeit, dass man den A gut ausliest, weil die Pferdehaut ist ja meistens schwarz. Und eine Rötung auf einer schwarzen Haut zu sehen, ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Und andererseits gab es da leider auch eine Studie, die sehr ernüchternd war, wo man auf der rechten Halsseite und auf der linken Halsseite die gleichen Allergene aufgetragen hat und man feststellen musste, dass die Resultate nicht übereinstimmen von beiden Seiten.
Ach nee.
Ja, genau, leider. Aber krass. Das mag möglicherweise natürlich auch an dem Allergen liegen, das man da verwendet hat, das halt nicht korrekt das wieder gespiegelt hat, auf dass das Pferd allergisch war.
Ah ja.
Mhm. Was wir noch gemacht haben, wir machen ja eben relativ schon lang Forschung zum Sommerekzem und wir sind sehr interessiert an den Mechanismen vom Sommerekzem. Wie genau läuft es ab? Das ist ein wahnsinnig komplizierter Mechanismus, der da im Körper abläuft, sehr multifaktoriell und deswegen auch so schwierig zum Behandeln, weil da so viel abläuft auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und da haben wir aber im Rahmen von der Forschung haben wir Daten erhoben, wo wir ein Genset haben, das spezifisch für Sommerekzem in einem spezifischen Rahmen, aber auch spezifische Gene exprimiert ist. Und auch wenn man das zu anderen Allergien vergleicht, zum Beispiel die Urtikaria, das Nesselfieber, können wir wirklich allein von den Genen sehen, ob das jetzt ein Sommerekzem oder eine Urtikaria ist. Das ist eben neu eigentlich und den Test bieten wir auch an. Was natürlich bei dem Test ist, was aber eigentlich generell bei den Diagnostiktests natürlich ist, das Pferd muss schon krank sein. Ideal wäre natürlich ein Test in der Zukunft, da arbeiten wir dran, dass man irgendwann quasi sagen kann, ist mein Pferd, neigt es zum Sommerekzem oder nicht? Dass man weiß, dass man quasi eigentlich prophylaktisch schon anfangen könnte, das zu unterstützen, dass das Pferd eben kein Sommerekzem macht. Das wäre natürlich das Wunschziel von allen Pferdebesitzern, würde ich meinen, dass man das vorher wie abklären könnte, ob das kommen könnte oder nicht. Aber ob das, ja, man versucht es ja auch bei Menschen. Atopische Dermatitis zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes Forscherfeld. Das ist wahnsinnig schwierig, weil es einfach so viele Faktoren, die zusammenkommen müssen und auch jemand, der alle Faktoren erfüllt, dass diese Erkrankung zu kriegen, der kann auch einfach die Erkrankung nie kriegen. Das ist wie mit dem Lungenkrebs und dem starken Raucher, den jeder kennt und der nie Lungenkrebs kriegt. Das ist einfach, manchmal muss so viel zusammenkommen, dass es passiert. Aber was ich vielleicht verraten kann, ist, dass wir etwas gefunden haben, wo uns eigentlich den Hinweis gibt, den frühen Switch vom gesunden Pferd zum Sommerekzema. Und da konzentriert sich jetzt also in dieser Saison starten wir damit, da wird sich dann unsere Forschung darauf konzentrieren, da besser genau hinzuschauen und zu schauen, ob man da irgendwie früh eingreifen könnte, dass man das dann quasi umpolen kann auf nicht krank werden.
Oder vor allem, es ist ja auch ehrlich gesagt meistens so, das wird ja schon dann von Jahr zu Jahr schlimmer, ne? Das heißt, es könnte ja schon einen riesen Benefit bringen, wenn man es tatsächlich direkt am Anfang diagnostiziert bekommt, weil eigentlich so die meisten Sommerekzeme, an die ich mich erinnere, die ich betreut habe, da war es im ersten Jahr, dass man noch so sagt, ja, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht? Und im zweiten Jahr wird die Sache schon klarer. Also wenn ich mir vorstelle, man könnte dann halt direkt testen, wenn man so einen leisen Verdacht hat, dann könnte man natürlich schon ziemlich viel vielleicht noch abwenden an dem, was in den Folgejahren sich steigert.
Ja.
Okay, also das heißt, es gibt einen eigentlich zuverlässigen Test, wenn das Pferd bereits erkrankt ist. Bedeutet das, das Pferd muss zum Testzeitpunkt in einem allergischen Geschehen drinstecken? Oder könnte das auch zu dem Zeitpunkt symptomlos sein, aber halt in der Vergangenheit schon diese Allergie ausgeprägt haben?
Genau, das ist eine gute Frage. Die Pferde, es gibt ja Pferde, die es schon recht chronisch haben, wo schon diese Hautverledrigung haben, die dann auch eigentlich im Winter zu sehen ist. Wenn das da ist, dann funktioniert das natürlich auch außerhalb der Saison, auch wenn das Pferd einfach nur quasi, also offenkundig einfach gesund aussieht.
Ja.
Aber der Kenner würde wahrscheinlich schon sehen, dass das eigentlich ein Sommerekzempferd ist. Ansonsten, jetzt von der Datenlage her, haben wir noch nicht genügend Daten, dass wir wirklich sagen können, wenn das Pferd komplett symptomfrei ist und auch ganz frisch am Anfang steht von seiner Ekzemkarriere, in Anführungszeichen, dass wir da verlässlich was sagen wollen. Im Moment, wir müssen da noch ein bisschen Daten sammeln und auch noch Statistik drauf machen. Im Moment empfehlen wir, das Pferd sollte Ekzem haben. Mhm. Es ist, wir sagen im Moment auch noch, weil die statistische Lage einfach noch nicht komplett zu Ende validiert worden ist in dem Bereich, dass man sagt, dass man auch Läsion, also Haut nehmen kann, wo nicht betroffen ist. Aus der Forschungsseite würde ich jetzt sagen, ja, es ist gut, aber von der statistischen Validierungsseite sind wir da noch nicht fertig. Deswegen empfehlen wir aktuell, dass man auch läsionale Haut nimmt für die Stanze.
Ah, also ja.
Quasi, genau. Aber da arbeiten wir dran, dass das dann auch gesichert ist und dass wir das so machen können und dann auch offiziell so schreiben können. Weil das wäre natürlich schon schön, wenn man nicht in die läsionale Haut stanzen muss. Es ist zwar nur eine ganz kleine Biopsie, sind 2 mm, das macht sonst niemand. Wenn man die normalen Biopsien nimmt, die sind für Histologie, Pathologie, die sind immer 6 bis 8 mm groß. Also 6 nehmen die meisten, manche nehmen aber auch 8. Ist natürlich schon ein riesiges Loch.
Und, ja, das ist schon groß,
ja. Genau. Die 2 mm ist wirklich, wenn man eine dicke Nadel nimmt, eine von den dickeren Nadeln ist 1,5 mm, also ist noch okay. Und das Loch, man sieht es nachher wirklich nicht. Und man muss auch eigentlich keinen Wundverschluss machen. Wir machen einfach natürlich ein bisschen Betadin drauf, dass das einfach sich nicht entzündet. Aber man kann das auch einfach offen lassen. Es ist wirklich, es muss zumindest auch nicht genäht werden. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil diese 6 mm Biopsien, also... Ich habe da selber auch ein bisschen Hemmung, da rein zu punchen und da was zu nehmen, weil das, man kann sich ja vorstellen, dass das wehtut, wenn die Haut schon entzündet ist. Genau.
Ja. Also ich möchte übrigens mal am Rande erwähnen, dass das total Vertrauen schafft, wenn man dich sprechen hört und man hört, wie wichtig dir selber so die Validierung des Ganzen ist und wie vorsichtig du praktisch bist mit so, ja, der Test macht das und das können wir feststellen. Und wir kennen das tatsächlich aus dem Pferdebereich ja auch anders. Also es gibt durchaus Gentests in anderen Bereichen, die werden einfach kommerziell angeboten, obwohl da gar nichts dran validiert ist. Und bei dir hört man richtig, also da hat man richtig so das Gefühl, okay, also wenn man sich dahin wendet, dann kriegt man wirklich einfach fundierte Hilfe, die sagen einem ganz genau, wo hört die Validierung auf und was ist gut machbar. Also das schafft irgendwie total Vertrauen in diesen Test, muss ich sagen.
Ja, das ist die strenge Erziehung der ETH. Mit dem Finger, ah, das kannst du doch nicht sagen. Nein, ach,
ja. Ja, voll gut. Ja. Okay, du hast es jetzt schon gerade erwähnt, also für die Diagnostik wäre praktisch eine Hautbiopsie möglich, also eine kleine, das ist ja schon mal ein super Vorteil. Und das heißt, für die Pferdebesitzer ist jetzt eigentlich wichtig, daraus mitzunehmen, man sollte nicht, also wenn man jetzt wirklich den Verdacht hat auf Sommerekzem und man möchte das testen, dann wäre es sinnvoll, wenn man sagt, okay, hier habe ich einfach eine lisierte Haut oder eine lidierte Haut. Mein Pferd ist jetzt gerade in einem allergischen Geschehen drin. Das wäre dann der richtige Zeitpunkt, dass man sagt, die Hautbiopsie wird fällig, warten bis zum Winter und gegebenenfalls ist dann kein Symptom mehr sichtbar. Kann dann eben sein, dass der Test dann keinen Sinn mehr macht zu dem Zeitpunkt.
Genau,
also deshalb wäre das schon wichtig, dass man sagt, okay, wenn man es wissen will, dann müsste man auch praktisch in der Phase der Allergieausprägung reagieren. Und wie läuft es denn ab? Also ist es so, dass sozusagen der Haustierarzt diese Biopsie nehmen kann und die wird dann beispielsweise zu euch ins Labor geschickt? Oder wie wäre so der Ablauf von so einer Diagnostik?
Ja, genau, das ist genauso, wie du sagst. Der Haustierarzt kann das über unsere Homepage bestellen. Also man muss einfach einen Nachweis irgendeiner Art, dass man Tierarzt ist, damit, weil das ja schon eine Biopsie ist, wo man ein bisschen weiß, wie man wissen muss, wie man mit umgeht, sagen wir so, dass wir uns da ein bisschen absichern. der wird, kann das einfach bestellen, dann bekommt er das nach Hause. Der hat auch, in dem Kit hat es auch ein Tube drin, wo diese Lösung drin ist, die das quasi braucht, damit das Ganze stabil bleibt, bis wir das analysieren. Und dann kann er das verschicken mit der Post, ganz normal, ungekühlt, einfach so wie, also einfach ganz normale Post, da braucht es nichts Spezielles. Mhm. Aber dafür ist eben das wichtig, dass es in dieses Röhrchen reingepackt wird, damit es dann stabil bleibt für uns und wir das dann auch sicher, dass es eine gute Qualität hat nachher zum Analysieren. Genau, dann kommt es bei uns an und dann wird es verarbeitet und dann kriegen wir intern quasi die Resultate. Die Resultate werden intern bei uns immer von mehreren Leuten angeschaut. Einmal die Person, die quasi dieses ganze Prozedere von der Extraktion der RNA, von den Genmessungen und so weiter, von der Qualitätsseite her überprüft, und der schickt dann quasi die ganzen Werte mit den Bereichen, in denen das drinnen ist. Dann geht es zu mir und zur Katharina. Und die Katharina ist unsere innere Medizinspezialistin. Und wir zusammen besprechen das und dann schreiben wir den Report und dann geht er raus an den Tierarzt und der Tierarzt schickt es dann an den Pferdebesitzer.
Super, das klingt wirklich nach einer einfachen Sache. Und kannst du uns vielleicht so ein kleines bisschen verraten? Ihr habt ja bestimmt dementsprechend schon viele Pferde getestet und macht ja auch Forschung in dem Bereich. Ist euch irgendwie eine bestimmte Häufung aufgefallen? Also kannst du schon so ein bisschen sagen, welche Pferde sind besonders betroffen vom Sommerekzem? Sei es, was beispielsweise die Herkunftsregion angeht oder vielleicht sogar die Rasse oder der Pferdetyp, oder gibt es da irgendwas, wo du merkst, ja, also in dem Bereich gibt es schon eine Häufung vom Sommerekzem?
Ja, wir haben leider nicht besonders große Neuigkeiten zu dem, was man schon weiß. Also ist natürlich die Häufung bei den Isländern, die sehen wir natürlich auch ganz, ganz stark. Mhm. Die ist aber halt auch schon bekannt gewesen, aus dem Grund, weil ja auf Island diese Culicuidis-Mücken nicht endemisch sind und deswegen die Pferde, wenn man am Anfang, also wenn sie als Fohlen auf die Welt kommt oder auch bei den Menschen oder generell bei Säugetieren, ist es so, dass man in dem ersten ein, zwei Lebensjahre der Körper alles ein bisschen kennenlernt und dann entscheidet, ob es eben eine Allergie gibt oder eine Toleranz gegenüber bestimmten Stoffen. Und wenn man dann erst in späteren Lebensjahren mit etwas Neuem in Kontakt kommt, dann ist die Häufigkeit eben größer, dass man darauf eine Allergie macht. Und deswegen sind die Islandpferde, die aus Island zu uns kommen, haben eine besonders hohe Prävalenz und die ist auch recht deutlich. Also man, auch je älter das Pferd ist, wenn es importiert wird nach Europa, desto höher seine Chance eigentlich, Sommerekzem zu bekommen. Und da gibt es eine Studie, die zeigt, wenn ein 12-Jähriger importiert wird, dass der nahezu 90% Chance hat, Sommerekzem zu kriegen. Also das ist einfach die Häufung, die wir haben. Prinzipiell scheint es mir eben jetzt auch nicht unbedingt mit großen Daten hinterlegt, aber so aus meinem Eindruck, wenn ich nach Deutschland schaue, dass es auch mehr im süddeutschen Raum mehr gibt, als jetzt ganz im Norden oben an der See zum Beispiel. Und das könnte man dann auch damit erklären, dass die Mücken eben relativ schlechte Flieger sind und dass die halt, wenn es windig ist, an einer windigen Region, dass die dann auch einfach da nicht so gut Fuß fassen können, weil die halt nicht gut fliegen können. Ja. Und das merkt man hier in der Schweiz zum Beispiel auch. Bei uns gibt es Höfe, wo komischerweise eigentlich in einem Gebiet sind, wo man sagt, hier hat es viel Sommerekzem. Aber wenn der Standort so ausgerichtet ist, dass da immer ein bisschen Wind geht, dann ist es da ein bisschen besser.
Ja, das kann ich auch total bestätigen, ja. Ja, das genau. Das ist bei uns auch so. Wind kann man dementsprechend auch ein bisschen einsetzen.
Genau.
Um sie aus dem Stall draußen zu halten, zum Beispiel, genau. Ja. Genau, interessant, genau. Okay. Und okay, das heißt aber bei den Easies, dann macht es ja auch tatsächlich einen Unterschied. Also es ist dann sozusagen nicht unbedingt eine Genetik, die dahinter steht, sondern wenn die dann in Deutschland geboren sind, dann kann es schon, also prägen sie es weniger oft aus.
Genau. Aber man muss schon sagen, dass es eine familiäre Häufung gibt. Das sieht man in Familien auch jetzt nicht nur bei Isländern, sondern so generell. Gab es auch eine Studie aus der Schweiz von Bern mit Freibergern. Aber was das Ganze natürlich immer verfälscht, ist, dass die Hengste oftmals in der Box stehen wo dann per se weniger Viecher da sind, also die dann prinzipiell immer besser geschützt sind. Mhm. Und gerade als Hengstbesitzer, der dann auch in der Zucht eingesetzt werden soll, will man das ja auch unter allen Umständen vermeiden, dass jemand sieht und weiß, dass das Pferd Sommerekzem hat. Von dem her ist es dann halt auch relativ schwierig. Aber eben, wie du sagst, eingehen ist es sicher nicht, oder? Also es ist ganz viel, wo zusammenkommen muss. Von dem her weiß ich nicht, wo man dann von genetischem Zusammenhang sprechen darf und wo nicht, weil es wird auch ganz viel Epigenetik sein. Es ist ganz schwierig. Wenn ich was Persönliches sagen darf, ich habe mal ein Pferd gehabt, ein Isländer, der hatte bei mir wirklich kein Sommerekzem. Und ich habe den verkauft und der ist an einem anderen Ort explodiert. Also
ja, krass.
Von dem her, ja, ich weiß nicht genau warum, aber an dem Standort, wo er vorher war, war alles gut.
Ja, also das, ich bin auch noch gespannt, was wir da alles rausfinden werden an Faktoren, die das Sommerekzem irgendwie auslösen, beeinflussen, begünstigen. Keine Ahnung was. Also ich habe da auch so persönliche Erfahrungen, ähnlich wie du. Bei mir ist es nur zum Glück andersrum. Also meine eigene Stute, die war betroffen. Und das war auch so, dass das so über mehrere Jahre sich so aufgebaut hat, bis es wirklich einfach klar war. Und dann bin ich umgezogen und dadurch hat sich natürlich auch einiges geändert. Deshalb kann ich halt leider natürlich auch nicht ausmachen, welcher Faktor war es denn jetzt, weil anderes Futter und andere Umgebung und alles. Und jetzt ist sie halt seit mehreren Jahren komplett symptomfrei. Und ich habe schon so Verdachtssituationen, also ich würde da total gerne, ich habe auf jeden Fall so ein paar Verdachtsursachen, aber finde das halt total spannend, wie wahnsinnig stark sich das ändern kann und ja halt leider eben in beide Richtungen.
Ja, genau. Und das ist auch das Schwierige, wenn wir Studien machen für unseren Impfstoff und die Pferde umziehen, dann weiß niemand.
Ja.
Ist das Pferd jetzt besser, weil es Impfstoff hat oder weil es umgezogen ist?
Ja, klar, da dürfte sich natürlich im besten Fall ansonsten gar nichts ändern. Immer das gleiche Futter, gleiche Umgebung, alles genau gleich und nur der Impfstoff ändert sich, ne?
Genau.
Ja, apropos, das wird natürlich jetzt noch das nächste spannende Thema, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt weiß ich schon mal, wenn ich Verdacht auf Sommerekzem bei meinem Pferd habe, wie könnte ich das denn testen lassen? Und wenn ich es dann schwarz auf weiß habe, dann frage ich mich natürlich sofort, was sind jetzt super Therapien? Und ich glaube, worauf viele Pferdebesitzer sehnlichst warten, ist die Impfung. Also magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was ist Stand der Dinge in Bezug auf die Impfung? Die ist ja noch in der Entwicklung.
Genau. Bei der Impfung muss ich auch sagen, wir haben eigentlich zwei Impfstoffe, aber wir priorisieren im Moment den Hauptimpfstoff sozusagen. Und der andere, der jetzt leider aus Kapazitätsgründen von allen, die daran mitarbeiten, inklusive unserem Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten seit doch jetzt 2 Jahren, der uns das dann quasi auch für den oder dann irgendwie für den Markt produzieren soll, beziehungsweise auch die ganzen Sachen, die man erfüllen muss, wenn man eine Zulassung beantragt für etwas, muss ja alles hin und kurz durchgetestet werden und alles, also es ist ein riesen Ding, was dahinter steht und plus ist es so, muss es in quasi an Anlagen gemacht werden, die dann nachher den behördlich auch abgenommen worden sind und all den Standards erfüllen und es muss im Großmaßstab hergestellt werden, dass wir natürlich gar nicht so klein machen können. Wir können 10 Liter herstellen, aber 100 oder 1000 Liter ist dann schon nicht mehr möglich bei uns. Genau. Und da sind wir dran und eben aus diesen Kapazitätsgründen von unserer Seite und deren Seite her haben wir den anderen mal zurückgestellt. Der andere soll den allergischen Juckreiz behandeln und zwar den Juckreiz, nicht jetzt der vom Histamin kommt, den man ja auch heutzutage mit Antihistamin behandeln kann, sondern der Juckreiz, der von Immunzellen gemacht wird und aber auf Nervenzellen reagiert. Und das ist was man, also neu, ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber was eher neueres Wissen, sage ich mal, ist im Vergleich zum Histamin, was ja doch eine alte Kamelle ist. Von dem, genau, und das wäre dann der Impfstoff, der da das angeht.
Aber
genau, kommen wir zum Hauptimpfstoff, der richtige. Der ist aktuell in Studien, also Zulassungsstudien für das Sommerekzem und auch für
rezidivierende Urtikaria. Das ist Nesselfieber, was immer wieder kommt. Es wird immer häufiger. Eigentlich ist, also Nesselfieber per se kann ja auch einmal im Leben vorkommen und dann ist fertig. Und niemand weiß ja so ganz genau, warum das kam und warum das ging und nicht mehr wiederkommt. Aber um eine Studie zu machen mit einem Impfstoff, brauchen wir natürlich schon die Hardcore-Fälle, wo wir wirklich sagen können, das Pferd macht verlässlich immer wieder Nesselfieber, weil wenn es das nicht tut, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie mit dem Umzug. Warum hat das Pferd jetzt kein Nesselfieber? Weil es jetzt einfach sowieso keins mehr macht oder weil es halt den Impfstoff hatte. Und deswegen brauchen wir natürlich welche, wo wirklich regelmäßig, wenn es geht, möglichst oft Urtikaria machen. Schwierig zu finden, muss man sagen. Wird einfacher mit der Erderwärmung und so und dieser ganzen Geschichte, dass die Mücken immer weiter hoch in den Norden kommen, die dann früher eigentlich nur in Italien waren und so weiter. Aber wenn man da so mit den Tierärzten, die praktizieren, spricht, dann nehmen die das schon auch wahr, dass es immer mehr von diesen Pferden gibt und auch Asthma übrigens, was immer mehr wird. Ja, genau. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema, der Hauptimpfstoff. Der geht ein Protein an, das quasi der Hauptregulator ist von einem bestimmten Zelltyp, der bei Allergien generell eine Hauptrolle spielt. Das sind die eosinophilen Zellen. Und beim Sommerekzem wusste man immer, die eosinophilen, die sind halt da, die machen halt irgendwas, die sind halt da, die kommen irgendwann. Aber wir haben so quasi alte Forschung wiederbelebt und können da auch jetzt wirklich Daten zu zeigen, dass die wirklich eine Hauptrolle spielen. Und zwar, wenn man schaut, also man sieht ja, die sind immer erst im Blut, also erst sind sie im Knochenmark, werden die gereift und dann gehen sie ins Blut, wenn sie fertig sind. Und dann gehen die eigentlich in gewisse Organe, wo die halt dann einfach mal, ich sage jetzt mal, liegen und nichts weiter machen. Die haben dann so ein bisschen regulatorische Aufgaben, je nachdem. Und dann gibt's aber auch eben diejenigen, die dann plötzlich böse werden. Und man weiß, dass das zwei verschiedene Typen von diesen Zellen gibt. Also das weiß man bestätigt in der Maus und im Menschen. Und wir haben das jetzt auch beim Pferd zeigen können, dass es diese zwei Typen gibt. Es gibt einmal den, nennen wir, regulatorischen Eosinophil und den inflammatorischen Eosinophil. Und der entzündliche Eosinophil, das ist eben der Böse, der ist immer dabei, bei irgendeiner Allergie, bei Asthma und was weiß ich was, der wird immer genannt, der ist einfach immer da. Und dann hat er aber auch noch gute Aufgaben, aber das macht einer, der ein bisschen anders aussieht. Und wir haben eben zeigen können, dass Pferde mit Sommerekzem diesen bösen Typ haben und den guten verlieren im Blut. Ich möchte nicht sagen, dass er generell weg ist, wir haben nicht in allen Organen natürlich geschaut, aber im Blut ist der einfach nicht mehr da. Da ist so überladen einfach dieser entzündliche Typ. Und wenn man eben alles, was im Blut ist, geht auch irgendwann in die Organe. Weil wenn das nicht der Fall ist, der stirbt innerhalb von 8 Stunden ab. Also der hat eine ganz kurze Lebensdauer im Blut. Und der kann nur lang leben, wenn der in den Organen ist. Und in den Organen braucht er dann gewisse Signale, dass er auch überlebt. Und wenn natürlich ein Sommerekzema da richtige schöne Läsionen hat und dann immer wieder das Ganze angeheizt wird, dann hat er natürlich viele Signale zum Überleben und kann da wirklich dann auch 4 Wochen lang überleben und Terror machen. Und, krass. Genau. Und was die Impfung jetzt macht, ist, dass sie die Anzahl von diesen entzündlichen Eosinophilen ganz stark reduziert. Und was dazu wichtig ist zu verstehen, dass das Target, das wir haben, das IL-5, dass diese entzündlichen Eosinophilen eben abhängig sind von diesem, von Zytokin ist das, also von diesem Molekül. Und die anderen treffen wir damit nicht. Es trifft nur diese, die mit der Allergie zu tun haben. Und das ist eigentlich noch sehr cool, weil man will ja eigentlich die normalen gesunden Funktionen nicht ausschalten. Man will ja den Bösewicht an den Kragen gehen.
Ja, sehr cool. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Warum ist denn dann eigentlich diese Impfung so spezifisch für Sommerekzem, weil diese Eosinophilen, die habe ich doch auch bei anderen allergischen Reaktionen, oder?
Genau. Deswegen ist die gar nicht unbedingt so spezifisch für das Sommerekzem.
Voll gute Neuigkeiten. Das heißt also, maybe ist der Impfstoff interessant für verschiedene Allergietypen.
Genau.
Mega interessant. Und wie ist denn jetzt so der Stand der Dinge in der Entwicklung? Also was ist denn da jetzt noch nötig oder kannst du schon irgendeinen zeitlichen Rahmen sagen, bis die Impfung tatsächlich verfügbar sein könnte?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zum Sagen, weil die Behörden das dann quasi in der Hand haben, wann es dann schlussendlich zugelassen wird. Wenn man jetzt, man muss quasi einen Slot buchen bei denen. Man kann nicht einfach ankommen und sagen, tada, hier ist mein Dossier, können Sie bitte schauen. Also man muss das relativ weit im Voraus machen. Man muss dann auch so Pre-Submission-Meeting haben und das alles besprechen und gewisse Dokumente dann bei Zeiten einreichen. Und wir haben jetzt einen Slot, wo wir einreichen, der ist im Herbst diesen Jahres. Genau, das ist unser ganz großes Ziel und wir werden alles tun, dass wir das erreichen.
Aha.
Und dann ist es an den Behörden, dann wird es erstmal geschaut, ob das Dossier vollständig ist oder ob irgendwas fehlt. Und wenn was fehlt, dann wird das ganze Verfahren gestoppt, bis es nachgereicht ist, was natürlich dann auch wieder Zeit nimmt. Und wenn es aber vollständig ist, dann geht es in die Prüfung und dann wird es mal ein halbes Jahr, ich glaube, ja, 6-7 Monate schauen die sich das an. Und dann haben die Fragen. Die haben immer Fragen. Also das gibt, glaube ich, keinen Fall, wo es keine Fragen gibt. Und dann gibt es die Fragen. Dann haben wir 3 bis 6 Monate Zeit. Oder je nachdem, wenn wir sagen, wir müssen noch eine ganze Studie machen, um die Fragen zu beantworten, dauert es natürlich noch länger. Dann haben wir Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Und dann reichen wir die wieder ein. Und dann prüfen die das wieder. Und dann haben die vielleicht nochmal Fragen. Und dann gibt es dann irgendwann auch, wenn es dann so viele Fragen sind, dann muss man da auch persönlich vorbeikommen und dann werden alle Member States aus der EU werden dann da eingeladen und die sitzen dann da und dann muss man da vortragen. Und dann, wenn die dann befinden, dass das gut ist, dann kriegt man die Zulassung. Aber man sagt so Pi mal Daumen gegen 2 Jahre.
Habe ich jetzt auch gerade mal so summiert, hätte jetzt auch so gesagt, also wahrscheinlich 2 Jahre könnte man...
Ja.
Könnte man vielleicht annehmen.
Ja, genau.
Also, dann wissen wir jetzt schon mal alle. Ich werde natürlich auf jeden Fall euch in den Shownotes verlinken. Dann kann jeder da so ein bisschen up to date bleiben. Und ihr informiert ja auch dann immer mal wieder, beispielsweise über Social Media oder so, wenn es was Neues gibt. Und dann kann man da einfach so ein bisschen informiert bleiben. Da kannst du mir gerne noch sagen, was ich da verlinken darf. Dann können die Hörerinnen und Hörer da auch gerne mit euch so ein bisschen euch folgen und da einfach dann informiert bleiben, damit jeder mitkriegt, wenn es soweit ist.
Ja, wäre schön.
Danke dir sehr. Das war total aufschlussreich, also sowohl in Bezug auf Diagnose als auch in Bezug auf die Impfung. Ja, waren das super wertvolle Infos.
Ja, vielen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich und vielen Dank vor allem, dass ihr da so jeden Tag euer Herzblut reinsteckt. Und es wäre für alle super wünschenswert, wenn es am Ende dann einfach eine Erleichterung ist für die ganzen Sommerekzemis und die Besitzer.
Genau, es sind ja immer beide, die da betroffen sind.
Der
nicht ruhig in die Sommerferien gehen kann, weil er denkt, oh mein Gott, wie sieht mein Pferd aus, wenn ich wiederkomme?
Ja, aber echt.
Ja. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst und unsere Fragen beantwortet hast. Und wir bleiben auf jeden Fall informiert.
Sehr gut. Vielen Dank.
Das sind doch jetzt echt mal gute Aussichten zum Thema Sommerekzem, oder? Also erstens wisst ihr jetzt, es gibt ein paar Dinge, die man von der Fütterung her tun kann. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr lesen wollt, dann guckt euch gerne mal das Futter Hautpower an. Da sind auch die Inhaltsstoffe nochmal aufgelistet und ihr könnt euch da einfach noch ein paar mehr Infos zu diesen Inhaltsstoffen durchlesen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, um vielleicht abzuchecken, ob euer Pferd denn mit allem versorgt ist, dann schreibt mir einfach. Die Möglichkeit der Diagnostik ist natürlich auch für viele Pferdebesitzer ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, das ist auch immer so eine persönliche Sache, ob man sagt, naja, die Symptomatik ist klar, ich weiß, mein Pferd hat Sommerekzem, oder ob man halt so ein Typ ist, dass man halt gerne genau weiß, womit man es da zu tun hat, um dann halt auch ganz spezifisch therapieren zu können. Also auf jeden Fall ist diese Diagnostikmöglichkeit, von der die Antonia berichtet hat, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und natürlich ist es auch eine super, super Aussicht, dass wir wissen, es kommt eventuell ein Impfstoff, der sehr, sehr vielversprechend in Studien sich gerade zeigt. Also durchhalten, gibt nochmal alles in Bezug auf das Management. Ihr habt es gehört, 2 Jahre wird es voraussichtlich noch dauern. Dann können wir uns vielleicht auf die Impfung freuen. Das heißt, in dieser Zeit gilt es natürlich, unseren Sommereckzehmerchen so gut wie möglich zu helfen. Und wenn ihr da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen wollt, weil ihr entweder schon wisst, dass es dieses Jahr kommen kann bei eurem Pferd oder weil ihr vielleicht sogar schon die ersten Symptome bemerkt habt, dann kann ich euch vielleicht noch meine Masterclass empfehlen. Informationen dazu verlinke ich euch einfach in den Shownotes. Dann braucht sich das nur der oder diejenige durchlesen, der oder die auch Interesse hat. Und alle anderen wissen jetzt zumindest schon mal, wie sie das schnellstmöglich erkennen können, weil ganz wichtiger Appell, Sommereckzehm ist für unsere Pferde ganz, ganz, ganz unangenehm und kann noch andere Allergien mit sich bringen, kann sich auf unterschiedlichste Organe ausbreiten sozusagen. Also das muss wirklich ganz, ganz, ganz ernst genommen werden. Also deshalb hoffe ich, dass ich euch da jetzt gute Informationen liefern konnte mit dieser Podcast-Folge. Und in diesem Sinne starten wir jetzt einfach gut präpariert in die Insektensaison. Also macht's gut, ich freue mich auf die nächste Folge.